Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören auf den Predigtext. Das steht im Lukas Kapitel 23, Vers 26 bis 49. Und der eigentliche Text, den ich heute in der Predigt behandle, geht nur bis Vers 43. Aber ich lese es in diesem Zusammenhang vor, weil es dann einfach auch vom Text her besser zu verstehen ist. Aber wundert euch nicht nachher, wenn ich nur die ersten Verse, also bis 43 in der Predigt behandle. Es geht also nur um diesen ersten Teil. Und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Es folgte ihm aber eine große Menge des Volkes und dazu Frauen, die ihn auch beklagten und betrauerten. Da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach: Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, da man sagen wird: Glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird mit dem dürren geschehen? Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte spotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden? So rette dich selbst. Stand aber auch eine Inschrift über ihn geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus? So rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist, und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es war aber um die sechste Stunde, und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten zurück. Es standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt, auch die Frauen, die ihm von Galiläa her nachgefolgt waren. Und sie sahen dies. Der wichtigste Tod in der Menschheitsgeschichte, das war der Tod von Jesus am Kreuz. In jeder der ungefähr 90 Predigten bisher über das Lukas-Evangelium ging es auch immer wieder um diesen Tod. Alles hat damit zu tun. Und heute sind wir an der Stelle in diesem Lukas-Evangelium angelangt, wo Jesus gekreuzigt wird. Immer wieder habe ich eigentlich darüber gepredigt. Egal, ob es um seine Geburt ging, ob es um die Strafrede, wieder die Pharisäer ging, ob es um Nachfolge ging. Es ging doch immer eigentlich um dieses Kreuz. Und man könnte sich gut fragen, ja, was gibt es denn jetzt noch darüber zu sagen? Warum musste Jesus sterben? Wir haben es immer wieder gehört, aufgrund unserer Sünden. Weil er die Strafe getragen hat, die wir verdient hätten. Er hat unsere Schuld vor Gott bezahlt. Er hat das Gericht auf sich genommen. Er hat den Zorn Gottes getragen. Aber Lukas, der berichtet nicht nur, dass Jesus gekreuzigt wurde und starb, sondern er berichtet ja viel mehr, wie wir hier gehört haben. Es geht um mehr als nur um die Information, dass Jesus tatsächlich einen grausamen Tod gestorben ist. Es geht hier vor allem um die verschiedenen Reaktionen der Menschen auf die Kreuzigung. Und was will Lukas uns damit deutlich machen? Was ist die Botschaft dieses Textes? Es geht eben nicht nur um die Kreuzigung Jesu, sondern es geht auch darum, wie du und wie ich darauf reagieren. Die Kreuzigung Jesu ist das wichtigste Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Alles vorher führt dahin, alles nachher kann nur stattfinden, weil dieses Ereignis stattgefunden hat. Und die Frage lautet nun, wie gehst du damit um? Im Predigtext, da sehen wir die verschiedensten Reaktionen. Ja, von den klagenden Frauen bis hin zu den Jüngern, die da sehr fern stehen und zuschauen. Aber all diese Reaktionen lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Unglaube und Glaube. Unglaube oder Glaube. Es gibt keine Position dazwischen. Es gibt nur diese beiden Reaktionen auf die Kreuzigung von Jesus. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Zuerst die Reaktion des Unglaubens. Und dieser Unglauben, der zeigt sich in verschiedener Weise. Im Mitleid, im Zuschauen, in der scheinbaren Neutralität, aber eben auch in Spott und Hohn. Fangen wir an mit dem Mitleid. Ich habe das frommer Unglaube genannt. Ja? Vers 27 steht, es folgte ihm aber eine große Volksmenge und Frauen, die klagten und beweinten ihn. Es gab damals eine Sitte, dass man den Verurteilten beweinte, beklagte. Das war so etwas wie ein religiöses Werk. Aber wahrscheinlich waren das Frauen aus Jerusalem, die wirklich Mitleid mit Jesus hatten. Die nicht nur einfach so ihr religiöses Werk ableisteten, sondern sie hatten wirklich Mitleid um Jesus. Das merkt man daran, dass Jesus sie auch anspricht, Töchter Jerusalems, dass er wirklich auch in Ernst antwortet. Ja, sie beklagten von Herzen, dass er unschuldig verurteilt wurde. Und die Reaktion von Jesus, die ist erstaunlich. Weint nicht über mich. Er geht zum Kreuz, zu seiner Hinrichtung, er sagt, weint nicht über mich, sondern über euch. Denn diese Stadt wird mit einem grausamen Gericht zugrunde gehen. Weint nicht über das Gericht, was ich erleide, sondern über das Gericht, welches euch droht. Vers 29, denn siehe, es wird die Zeit kommen, in der man sagen wird, selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen, fallt über uns und zu den Hügeln, bedeckt uns. Normalerweise ist es doch so, vor allem in der Bibel, dass die fruchtbaren Frauen, die Frauen, die viele Kinder haben, dass das die gesegneten Frauen sind. Und wenn man keine Kinder hatte, wenn man unfruchtbar war, war das ein Zeichen, dass man unter dem Fluch stand. Aber am kommenden Gericht wird das Leid besonders für Familien so unerträglich groß werden, besonders für die Frauen mit den Kindern. Dass es besser ist, wenn man keine Kinder, keine Familie hat. Ja, das Leid und der Schmerz bei der Belagerung und Zerstörung Jerusalems wird so unermesslich groß sein, dass sich die Menschen den Tod wünschen. Und wisst ihr, genauso ist es passiert, weil gerade über die Zerstörung Jerusalems bei dem Geschichtsschreiber Josephus nachlesen und er berichtet dann, dass sich viele in der Stadt umgebracht haben, bevor die Stadt überhaupt eingenommen wurde. Sie haben sich umgebracht aus Hunger. Sie haben sich umgebracht, weil sie Angst vor den Römern hatten und vor dem Gericht, was sie dann durch die Römer drohte. Die Römer brachen in die Stadt ein, da waren die meisten schon tot, weil sie sich selbst umgebracht haben. Wer unter das Gericht Gottes fällt, der will nicht mehr leben, sondern sterben. Er will irgendeinen Ausweg aus dem Gericht suchen, selbst wenn es den Tod bedeutet. Lieber sterben, als in das Gericht Gottes zu fallen. Und so ähnlich finden wir es dann eben auch in der Offenbarung Kapitel 6. Ihr könnt das mal zu Hause lesen. Offenbarung 6, da wird das letzte Gericht beschrieben. Und wisst ihr, was die Menschen dort auch sagen? Berge bedeckt uns, fallt über uns. Auch dann werden die Menschen irgendwie versuchen, dem Gericht Gottes zu entgehen. Sie wollen irgendwie unter den Bergen verschüttet sein, weil sie erkennen, ja, wir können vor diesem Gott nicht bestehen. Weil sie erkennen, wen sie gelästert und verspottet haben. Aber der Tod in dieser Welt ist eben nicht dann das letzte Türchen, was uns dann doch vor dem Gericht rettet, sondern der Tod ist die Eingangstür, die Pforte zum ewigen Gericht, zur ewigen Verdammnis. Keiner wird dem Zorn Gottes entgehen. Das ist der Trugschluss, den viele, viele Menschen haben. Mit dem Tod ist alles vorbei. Es ist nicht selten, dass Menschen sagen, wenn sie noch bei Kräften sind, wenn ich irgendwann Leid erfahre, wenn es mir irgendwann im Alter schlecht geht, ja, dann werde ich mir das Leben nehmen. Und die Diskussion, die wir jetzt haben, dass doch bitteschön die älteren Leute, die krank sind, sich überlegen, ob es nicht sozialverträglicher wäre, wenn sie sich selbst das Leben nehmen. Und die Ärzte sollen ihnen am besten noch dabei helfen. Das sind alles Dinge, wie der Mensch versucht, selber Gott zu sein und immer eben das Ende des Lebens selber bestimmt. Auch der Anfang des Lebens wird selber bestimmt. Und indem der Mensch versucht, ja, dem Leid und dem Gericht Gottes zu entgehen. Aber der Fakt ist, gerade dadurch werden sie hineinkommen in dieses letzte Gericht. Jesus sagt ja den Frauen, Vers 31, denn wenn man das tut am grünen Holz, was wird am dürren werden? Jesus musste sterben, obwohl er unschuldig war. Ja, wie viel größer wird das Gericht über die schuldige Stadt werden? Was nützt es, Jesu tot zu beweinen und mehr nicht? Das ist das Problem. Ja, ich selber stürze auf den Abgrund zu und habe Mitleid mit jemandem, dem irgendwas Schlimmes passiert ist. Was will Jesus hier diesen Frauen, ja eigentlich der Stadt Jerusalem, ein letztes Mal sagen? Weint über eure eigenen Sünden, weint über eure eigene Verlorenheit, weint über eure Rebellion gegen Gott und tut Buße. Und wer dann seine Verlorenheit erkennt, wer zu Gott umkehrt, wer seine Schuld bekennt, der wird immer noch über das Leid erschrecken. Wird immer noch das Leid beklagen, welches Jesus erleiden musste. Er wird es sogar noch viel tiefer erkennen. Er wird es noch viel tiefer beklagen. Der wird sich aber auch, so paradox das klingt, über den Tod Jesu am Kreuz freuen. Wenn ich erkenne, dass Jesus sterben musste wegen meiner Sünde, dann weine ich über meine Schuld und dann freue ich mich über das Opfer, was Jesus gebracht hat, weil ich dadurch gerettet bin. Einfach nur Mitleid, ja, Ergriffenheit von dem, was Jesus da durchgestanden hat. Aber nicht mehr, kein Vertrauen darauf, kein Glaube, kein Herzensglaube, keine Erkenntnis der eigenen Schuld. Das bleibt Unglaube, auch wenn es nach außen hin ein sehr frommer Unglaube ist. Und damit kommen wir zum nächsten Unglauben, eine Art von Unglauben, das ist passiver Unglaube. Das ist so die scheinbar neutrale Position. Das lesen wir vom Volk, Vers 35. Das Volk stand da und sah zu. Sie kämpften nicht gegen Jesus. Sie spotteten nicht über Jesus. Sie standen nur da und schauten zu. Am Ende, da lesen wir sogar, wie sie sich in die Brust schlagen, wie sie auch so ein bisschen ja, Reue bekommen. Ja, musste das soweit kommen, aber dann gehen sie nach Hause. Und genauso ist es heute. Viele Menschen, die sind nicht gegen Jesus. Ja, sie sagen, Jesus ist eigentlich ganz okay. Und die sind auch nicht gegen die Gemeinde, sondern die sagen, ja, dass es sowas wie eine Kirche gibt, dass es Gemeinden gibt, ja, das ist in Ordnung, das finden wir gut. Sie schauen zu, sie sind neutral, scheinbar neutral. Aber wir haben es gelesen, selbst die Schöpfung wird auf Jesu Kreuzigung reagieren. Es kommt eine Finsternis. Die anderen Evangelisten schreiben sogar von einem Erdbeben. Selbst die Schöpfung bleibt nicht neutral, sondern sie reagiert auf das, was dort geschieht. Sie macht deutlich, hier geschieht ein Gericht. Das ist das Gericht Gottes, was hier stattfindet. Ja, hinzunehmen, dass Jesus behauptet, er sei der Messias, er sei der Sohn Gottes, einfach so hinzunehmen. Das haben wir schon in der letzten Predigt gesehen oder in der vorletzten, das geht nicht. Und dann auch hinzunehmen, dass er dafür verhöhnt, gefoltert, gekreuzigt wurde. Dazustehen und zuzusehen und eine neutrale Position dazu zu beziehen, das ist unmöglich. Und darum sagt Jesus, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Passiver Glaube bleibt Unglaube. Und damit kommen wir zum dritten Unglauben, das ist dann der aktive Unglaube. Man könnte auch sagen, der aktive Kampf gegen Gott. Ja, der passive Unglaube gesagt, das ist mir alles egal, ich mache einfach mein Ding, mach du dein Ding. Der aktive Unglaube, der kämpft gegen Gott. Und der wird hier deutlich bei den Spöttern, bei den Soldaten und bei einem der beiden Verbrecher. Zuerst losen die Soldaten um seine Kleider. Und das war so üblich. Und das bedeutete nicht nur, dass die Soldaten ihren Nutzen aus der Kreuzigung ziehen wollten, weil sie eben dann die Kleider bekamen, sondern es war eine weitere Erniedrigung des Gekreuzigten. Darum geht es. Wenn sie über die Kleider von Jesus Würfel spielten, wenn sie sie verteilten, ja, dann hing Jesus nackt am Kreuz. Oder zumindest fast nackt am Kreuz. Und das war damals für einen Mann genauso erniedrigend, wie es heute wäre. Und was passiert? Sie spielen ein Spiel mit seinen Kleidern. Und als er dann kaum noch atmen konnte und Durst hatte, geben sie ihm Essig zu trinken. Sie trieben ihren Spott mit Jesu Hilflosigkeit, mit seinem Königsamt. Hilf dir, wenn du ein König bist. Ja, zeig uns doch deine Macht. Und was sie ihm dabei zeigten, war eben ihre Macht, ihre Kraft. Nun, wir haben vielleicht Verständnis, dass diese einfachen Soldaten, diese Kriegsknechte, dieses verrohte Kriegsvolk sowas macht. Aber was lesen wir? Genauso machen es die Oberen, die Obersten, die intellektuelle Oberschicht, die Theologen, die Gebildeten. Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Wenn er wirklich der Auserwählte Gottes ist, wird ihm Gott doch helfen. Wird Gott ihn doch bestätigen? Aber die Hilflosigkeit ist doch ein Beweis dafür, dass wir hier alles richtig gemacht haben. Wir haben hier einen üblen Gotteslästerer verurteilt und jetzt bekommt er seine gerechte Strafe und es ist nur richtig, wenn wir ihn dafür auch noch verspotten. Sehen wir, das ist so erniedrigend, so abscheulich, ja so primitiv, so grausam. Und das sind die Obersten, das sind die Gebildeten, die Akademiker, die Theologen, die Pastoren, die Priester. Und in dieser Weise wird Jesus bis heute verspottet. Wo ist deine Macht? Ja? Wenn Jesus Gott ist, dann soll er es doch beweisen. Von dem, was ich in der Bibel lese, von dem, was ich in der Gemeinde sehe, da bin ich nicht begeistert. Das überzeugt mich nicht. Das reicht mir nicht aus. Ja, Gott zeigt jeden Tag neu seine Gnade. Er lässt jeden Tag neu das Evangelium in der Welt verkünden. Er hält das Gericht noch zurück. Christen sterben für ihr Zeugnis für Gott in der Welt. Und was sagen die Menschen? Das reicht uns nicht aus. Wo ist denn seine Macht? Beweise mir deine Macht, Jesus, und dann glaube ich an dich. Zeig mir deine Macht, und zwar nach meinen Kriterien, nach meinen Bedingungen, so wie ich es denke, dass es richtig wäre, und dann glaube ich an dich. Und wenn du es nicht machst, dann treibe ich meinen Spott mit dir und mit deinem Wort. Und wie viel wird heute über Jesus und seine Gemeinde gespottet in den Medien? Ja, vom Komiker bis zum alljährlichen weihnachtlichen Spiegelartikel, von den kirchlichen Morgenandachten bis zu vielen, vielen Filmen. Wie oft wird Jesus als hilflos, als lächerlich dargestellt? Wie oft werden Christen, die ihm nachfolgen, als dumm, als naiv, als lächerlich dargestellt? Gerade von den Pastoren und Theologen. Muss man sich mal überlegen, wenn er die Morgenandachten zum Beispiel früh im Radio hört, wie Christus da als hilflos, als lächerlich hingestellt wird, wie sein Wort als Märchen hingestellt wird, wie dieses Wort vom Kreuz als so bestialisches, falsch verstandenes Blutopfer hingestellt wird. Wisst ihr, was das ist? Das ist Gotteslästerung, das ist Spott, das ist Häme über das, was Christus dort erlitten hat. Er starb dort für unsere Sünden am Kreuz. Was machen die Theologen unserer Tage? Sie treiben ihren Spott damit. Und die Spitze dieser ganzen Verhöhnung hier bei der Kreuzigung Jesu, das ist die Reaktion des Übeltäters am Kreuz. Da lesen wir, wie er sagt: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Warum ist das die Spitze der Verhöhnung? Der Gerechte stirbt, während er vom Ungerechten verspottet wird. Der Verbrecher, der ist blind für Jesus, ist blind dafür, wer Jesus ist und was hier geschieht. Aber er ist nicht nur blind für Jesus, sondern er ist blind für seine eigene Situation. Darum ist es hier die Spitze der Verhöhnung. Er hängt doch selbst am Kreuz. Er steht unter dem Zorn Gottes. Die Kreuzigung, die er hier erlebt, das ist schon extrem grausam. Aber es ist nur noch ein Schritt davor, und wenn er jetzt gestorben ist, dann kommt er in das ewige Gericht. Er muss im nächsten Moment vor seinem Schöpfer treten und in Rechenschaft abgeben. Aber er hat ja nichts Besseres zu tun, als den, der neben ihm hängt, Christus zu verspotten. Und dieser Verbrecher ist somit ein Bild für alle ungläubigen Spötter. Unentrinnbar geht er auf das ewige Gericht zu, und anstatt darüber nachzudenken und zu klagen über seine Situation, lästert er Gott. Er treibt seinen Spott mit der einzigen Rettung, mit dem einzigen Weg aus seiner hoffnungslosen Lage und mit dem einzigen, der ihn retten kann, Jesus. So sind die Menschen hoffnungslos, gehen zu auf das Gericht, gehen zu auf ihren Untergang und treiben ihren Spott mit dem einzigen, der sie retten kann. Und hier werden zwei Arten des Spottes, der Gotteslästerung deutlich. Das eine ist, dass man sagt, ja, dass man so ein bisschen Selbsterkenntnis hat, wir sind hilflos, wir haben ziemlich viele Probleme, wir sind schwach, aber Gott ist es auch. Ich habe das selbst so erlebt von einem Pastor in der Kirche verkündet. Ja, der Pastor hatte viele Probleme in seinem Leben, und was war ihm dann der Trost? Er sagte, weil ich dann an so einem Bild von Gott, also so ein ganz normales Bild, wie Gott der Vater seinem Sohn am Kreuz hält, weil ich an diesem Bild erkannt habe, dieser Gott, der ist ja so jämmerlich, so schwach, mit so dünnen Ärmchen gemalt, so ein uraltes Bild. Und das war dann mein Trost. Mir geht es dreckig, aber Gott auch. Gott ist genauso schwach. Gott kann auch nichts ändern. Und die andere Art und Weise der Gotteslästerung, die hier deutlich ist, ist zu sagen, ja, wo ist deine Macht? Wo ist deine Liebe, Gott? Du hilfst mir nicht in meinem Leben, also glaube ich dir nicht. Ich habe Leid in meinem Leben, wie könnte das passieren? Warum lässt du das zu? Also glaube ich dir nicht. Das ist nicht ein Gott, wie ich es mir vorstelle, der liebe Gott, der mir hilft, sobald ich rufe. Nein, das, was ich erleben muss, da kann es keinen Gott geben. Und wenn es einen gibt, na, mit dem will ich nichts zu tun haben. Der andere Verbrecher, obwohl er anfänglich sich auch über Jesus lustig macht, das ist ganz interessant, die anderen Evangelisten berichten darüber, dass beide Jesus verspotteten. Der verändert dann aber seine Gesinnung. Die hingen ja ein paar Stunden nebeneinander. Jesus muss ihn so beeindruckt haben, er war so anders. Ja, er merkt, er hört, dass er für die, die ihn verspotten, betet. Dass er jetzt der ist, der den anderen Verbrecher zurechtweist. Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Was dieser Verbrecher hier sagt, das gilt nicht nur seinem Verbrechergenossen, sondern allen, die Jesus verspotten. Ja, wie könnt ihr den einzig Unschuldigen verspotten, wo ihr doch selber schuldig seid und das Gericht Gottes verdient? Und damit kommen wir jetzt zur Reaktion des Glaubens. Dass man mit Glauben auf die Kreuzigung Jesu antwortet. Die wird eben hier deutlich an dem zweiten Verbrecher. Die wird dann auch deutlich an dem Hauptmann, den wir uns aber heute nicht genauer anschauen werden. Der zweite Verbrecher erweist hier eben nicht nur den Spötter zurecht. Hier geschieht noch viel mehr. Hier geschieht einfach etwas Großartiges. Gott hat Jesu Gebet im Falle dieses Schwerverbrechers schon erhört. Ja, gekreuzigt wurden eben nur Schwerverbrecher. Das war eine grausame, das war die Höchststrafe. Für ihn gilt nicht mehr, denn er weiß nicht, was er tut. Er weiß auf einmal, was hier passiert. Er weiß auf einmal, wer hier neben ihm gekreuzigt wird. Eben, wie es das Schild sagt, der König. Er weiß auf einmal, wie es um ihn bestellt ist. Er sieht, dass Jesus gerecht ist und er erkennt, dass er ungerecht ist. Das ist der Anfang vom wahren Glauben. Er sieht seine eigene Schuld. Und er sieht es eben im Spiegel von Jesus, im Spiegel des Gerechten sieht er, dass er der Ungerechte ist. Dass er voller Sünden ist. Dass er seine Strafe zu Recht empfängt. Und wisst ihr, das führt ihn hier zur Buße. Und die Buße führt ihn zum Beten. Denn er spricht hier zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das ist nur ein sehr kurzes Gebet, aber es ist alles gesagt. Er bekennt damit, dass Jesus der Messias, der Retter und der König ist. Und er vertraut darauf, dass Jesus ihn retten kann, trotz seiner Schuld. Ja, dass Jesus ihn retten kann, aus seiner Schuld. Er vertraut darauf, dass Jesus ihn vor dem Zorn Gottes retten kann. Alle anderen spotten über Jesu Hilflosigkeit und über seinen Anspruch, der Messias und Retter zu sein. Und dieser Verbrecher glaubt Jesus, obwohl er hilflos am Kreuz hängt. Er glaubt, dass dieser Jesus ihn retten kann. Viele sahen, wie Jesus Tote zum Leben erweckte. Aber sie glaubten nicht an ihn. Und dieser Verbrecher sieht, wie Jesus stirbt und glaubt an ihn. Das ist Glaube, wenn man ins Kreuz glaubt. Und daran glaubt, was Jesus am Kreuz getan hat. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus geht jetzt weit über die Bitte dieses Verbrechers hinaus. Nicht, dass irgendwann, ja so zur allgemeinen Auferstehung der Toten, sondern heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und Jesus sagt das hier, sagt damit nicht, dass er noch heute leiblich auferstehen wird. Das ist ja diese Stelle, wo man immer so fragt, ja, wie ist das jetzt von Jesus gemeint? Auferstehung der Toten ist doch erst irgendwann. Wie wird das jetzt sein, wenn wir sterben? Nun, der Tag der leiblichen Auferstehung wird für die Gläubigen wie auch für die Ungläubigen noch kommen und das wird dann der Tag des jüngsten Gerichts sein. Die einen werden zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Verdammnis eingehen. Soweit ist die Bibel ganz deutlich. Aber was geschieht bis dahin? Ich kann das jetzt heute nicht ausführlich behandeln, aber ich will es kurz ansprechen. Wer da gerne mehr darüber lesen will, auch die ganzen Bibelstellen dazu, in diesem Buch, Kapitel 15 und 16, das steht eigentlich in unserer Gemeindebibliothek, aber es hat wahrscheinlich gerade jemand ausgeliehen, da wird das behandelt, dieses Thema. Ich fasse es jetzt kurz zusammen. Aus vielen kleinen Hinweisen in der Bibel wird deutlich, dass es so etwas wie einen Zwischenzustand gibt. Einer dieser Hinweise zum Beispiel ist hier eben am Kreuz bei diesem Verbrecher. Gläubige Menschen sterben und werden bis zu ihrer leiblichen Auferstehung schon in Gottes Herrlichkeit sein. Sie werden glücklich und heilig sein. Sie werden bei Gott sein und ihn anbeten. Sie sind also in keinem Dämmerzustand und schlafen irgendwo, sondern sie werden schon in Gottes Herrlichkeit sein. Sie werden sogar schon mit Christus regieren, weil Christus selbst regiert und sie zu ihm gehören. Aber sie werden nicht leiblich auferstanden sein. Sie werden noch nicht vor der Welt gerechtfertigt sein. Es ist also noch nicht der vollkommene Zustand erreicht. Dieser Ort des Zwischenzustandes wird in der Bibel Abrahams Schoß, Paradies oder Himmel genannt. Und wenn es dann darum geht, wo wir in Ewigkeit mit Gott sein werden, das ist dann die neue Erde. Ungläubige Menschen sterben und werden bis zu ihrer leiblichen Auferstehung und Verdammung in Qual und Gottes Ferne sein. Dieser Ort wird in der Bibel Abgrund oder Gefängnis, Hades, Sheol, Totenreich, Hölle genannt. Die Hölle ist ein Ort der Bestrafung, in dem Menschen für den Tag des Gerichts aufbewahrt werden. Vom Himmel geht es definitiv ins ewige Leben. Von der Hölle geht es definitiv in die ewige Verdammnis. Und hier in dieser Welt entscheidet sich, wo du in Ewigkeit sein wirst. Und es wird dann keine zweite Chance geben. Aber hier in dieser Welt ist es auch noch in der allerletzten Sekunde möglich, Buße zu tun und gerettet zu werden. Wenn jemand von Herzen seine Schuld bekennt und Jesus um Gnade und Vergebung bittet, so wird er gerettet werden. Sei es, dass es auf dem Totenbett geschieht, sei es, dass es kurz vor seiner Hinrichtung geschieht. Er wird gerettet werden. Und das sollen wir jetzt nicht als Rechtfertigung dafür nehmen, dass wir noch warten, unsere Sünden zu bekennen, dass wir noch unser sündiges, weltliches Leben weiterleben und noch warten, bis wir uns dann mal wirklich intensiv und mit ganzem Herzen Gott zuwenden. Du weißt nicht, wann du stirbst. Und es besteht immer die Gefahr, dass du dich verhärtest. Ja, wie bei Herodes, der oft gehört hatte, was Johannes der Täufer ihm sagte von Gottes Wort. Und der irgendwie offen war, aber ihn dann geköpft hat und sich dann verhärtet hat. Und als Jesus vor ihm stand, hatte er nur noch seinen Spott mit ihm. Oder wie diese Priester, wie diese Oberen. Rein hypothetisch hätten sie natürlich auch Buße tun können, umkehren können. Jesus hätte sie angenommen. Aber sie konnten es nicht. Sie waren nicht mehr in der Lage, umzukehren. Sie waren verhärtet. Und je mehr wir uns gegen das Wort Gottes sträuben, je mehr wir uns dagegen sträuben, unsere Schuld einzugestehen, desto größer wird die Gefahr, dass wir uns verhärten, dass wir immer mehr uns verschließen vor der Botschaft. Aber sage dir nun auch nicht andererseits, dass es irgendwann für dich zu spät ist. Ja, dass mir eben Jesus nicht mehr helfen kann, weil meine Schuld zu groß ist, weil ich auch immer wieder in diese Schuld gefallen bin. Jetzt reicht es nicht mehr aus, was Jesus getan hat, jedenfalls nicht mehr für mich. Das ist auch eine Erniedrigung dessen, was Christus getan hat. Eine Verspottung dessen, was Christus getan hat. Christus, sein Opfer reicht aus. Gibt es eine größere Schuld, als den Sohn Gottes zu verspotten und ihn zu töten? Können wir uns was Schlimmeres vorstellen? Und dennoch bittet Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und gibt es einen späteren Zeitpunkt, um Vergebung zu bitten, als der Zeitpunkt seiner Hinrichtung? Und doch sagt Jesus, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und damit kommen wir zum Schluss. Und wir wollen nochmal auf die Reaktion von Jesus schauen. Wir wollen darauf schauen, wie Jesus auf die Reaktionen dieser Menschen antwortet. Und wir können diese Antwort hier zusammenfassen. Er antwortet in Liebe. Jesus wurde zu den Verbrechern gerechnet. Er wurde zwischen zwei Schwerverbrechern gekreuzigt. Und die Botschaft, die damit ausgedrückt werden sollte, ist klar: dieser gehört mit dazu. Ja, es ist sogar so, dass er zwischen diesen beiden Schwerverbrechern hängt. Er ist der Schlimmste von allen. Was ist seine Antwort auf diese Gotteslästerung? Was ist seine Antwort darauf, dass sie dort unten stehen und ihn bespucken und lästern und seine Kleider verteilen? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir müssen uns doch wirklich fragen, ja, wissen die nicht, was sie tun? Wussten die wirklich nicht, was sie taten? War es denn nicht eine ganz bewusste Entscheidung, Jesus zu kreuzigen? Hatte Pilatus sie nicht oft genug davon abbringen wollen? Ja, wenn ihr euch erinnert, dreimal hat Pilatus gesagt, er ist doch unschuldig, was wollt ihr denn von ihm? Kreuzige ihn. Sie wussten, was sie taten, aber sie wussten es auch nicht. Sie wussten, ja, sie erkannten eben nicht, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist, der zu ihrer Rettung gekommen war. Und das ist es eben, was Sünde mit uns macht. Rebellion gegen Gott, die Sünde in uns macht uns blind. Wie den spottenden Verbrecher am Kreuz. Man hängt am Kreuz, man steht unter dem Zorn Gottes und man spottet über Christus. Weil man ihn nicht erkennt, weil man blind ist. Blind für seine eigene Lage, blind für Christus. Und trotzdem bat Jesus am Kreuz um Vergebung für ihre Sünden. Und wisst ihr, das machte Jesus nicht so in dem blauen Dunst. Das hat Jesus nicht gemacht, weil er so besonders fromm war und seine Frömmigkeit hier nochmal zeigen wollte. Jesus brachte in eben dieser Stunde das nötige und ein für allemal gültige Opfer zur Vergebung der Sünden. Er bat um die Vergebung der Sünden und er sorgte für die Vergebung der Sünden. Er bat um Vergebung der Sünden, dass seine Peiniger ihn wie einen Schwerverbrecher behandelten, obwohl er unschuldig war. Und gleichzeitig ließ er sich zu einem Schwerverbrecher machen, indem er ihre Schuld auf sich nahm. Indem er eben nicht für seine Schuld, sondern für die Schuld der Menschen starb. Wir sehen hier bei Jesus seine Schwachheit und seine Macht. Beides wird hier deutlich. Ja, er ist hilflos. Er ist schwach. Simon von Kyrene muss sein Kreuz tragen. Das war also nicht das ganze Kreuz, beide Balken, sondern das war nur der Querbalken. Und er wurde dann mit dem Gekreuzigten sozusagen, der wurde da dran gebunden oder genagelt. Das wurde dann hier auf das Kreuz von oben raufgeschoben. Diesen Querbalken konnte Jesus nicht vertragen, weil er einfach gepeinigt war, weil er körperlich völlig am Ende war. Er musste sich zu diesem Hinrichtungsplatz selber hinschleifen. Und dann rechtfertigt er sich nicht. Er entgegnet nicht diesen Spott. Nein, er lässt kein Wunder geschehen, nichts. Er hängt dort, er ist ruhig und er stirbt. Aber wisst ihr, genau darin, genau in dieser Schwachheit wird seine Macht deutlich. Er gebraucht seine Macht nicht, um diese Spötter zu richten, sondern um selber das Gericht zu tragen. Das Zeichen dieses göttlichen Gerichts, ich hatte es schon gesagt, das ist diese Finsternis mitten am Tag. Wir haben es im Psalm 22 heute gehört, in Jesaja 53. Und wenn ihr Zeit habt, heute Abend oder diese Woche, lest euch diese beiden Kapitel doch mal in Ruhe durch. Das sind so die Konzentratskapitel, dort wird wirklich alles über das Evangelium gesagt. Im ganzen Alten Testament finden wir das aber in diesen beiden Kapiteln ganz besonders. Alles, was passierte hier bei der Kreuzigung Jesu, war die Erfüllung von Gottes Verheißungen. Die Kreuzigung an sich, der qualvolle Tod, aber auch der Spott, die Soldaten, die das Los um sein Gewand warfen, seine körperliche Hilflosigkeit, seine Schwachheit, dass Jesus stumm blieb gegenüber seinen Spöttern und Peinigern, dass er sein Leben gab. Alles Erfüllung von göttlichen Verheißungen. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan, so schreibt Jesaja, wird durch seine Hand gelingen. Des Herrn Plan, des Herrn Ratschluss, der Plan Gottes gelingt hier. Jesus hat alles unter seiner Kontrolle. Er hing am Kreuz, weil es der Wille Gottes war und weil es sein größtes Anliegen war, diesen Willen zu erfüllen. Er hing nicht am Kreuz, weil es ein Justizirrtum war, sondern letztlich hing er am Kreuz, um den Zorn Gottes auf sich zu nehmen und an unserer Stadt zu sterben. Diese Botschaft der Rettung, diese Botschaft des Kreuzes, sie ist absolut exklusiv, sie ist ausschließend. Allein in diesem Jesus gibt es Rettung. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur sein Blut, nur sein Opfertod kann dich von deinen Sünden reinmachen und dir ewiges Leben geben. Es gibt in keinem anderen Namen des Heil. Die Botschaft des Kreuzes, die Botschaft der Rettung ist aber zugleich absolut inklusiv. Sie ist einschließend. Sie gilt allen Menschen und sie gilt für alle deine Sünden. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Die Frage ist, wie reagierst du darauf? Zu welcher Gruppe gehörst du? Ist es eine Botschaft, über die du dich freust, die dich zur Buße führt, die dich von deiner Schuld befreit? Glaubst du an Christus? Vertraust du auf ihn? Ist es eine Botschaft, wo du immer wieder neu deine Schuld bekennst, wo du immer wieder neu deine Freude findest, wo du immer wieder neu siehst, ja, Christus ist für mich gestorben, das ist das Beste, was mir geschehen konnte? Oder ist es eine Botschaft, die dir einfach zu krass ist, zu blutrünstig, zu martialisch? Jesus, okay, er ist in Ordnung, das, was er gesagt hat, vieles war gut, aber dieser Opfertod, dass Gott diesen Opfertod sogar wollte und dass Gott das wollte um meiner Sünden willen, das ist einfach zu viel, das ist zu abgefahren. Das ist Angstmache, aber nicht die Botschaft eines liebenden Gottes. Das ist typisch die Angstmache von Religion. Noch ja, schön, brav, folgt und seine Steuern oder seine Kirchenabgaben zahlt. Ja, zu welcher Gruppe gehörst du? Wisst ihr, die Botschaft des Kreuzes ist so krass, sie ist so hart, weil unsere Sünden so sind. An der Kreuzigung Jesu sehen wir, wozu der Mensch durch die Sünde fähig ist. Hier sehen wir seine abgrundtiefe Rebellion, seinen Hass gegen Gott. Hier sehen wir seinen Hass gegen seinen Schöpfer, gegen seinen Retter. Da kommt Gott in diese Welt. Er opfert sich auf. Er tut nur Gutes sein Leben lang. Er tut nicht eine Sünde. Er stirbt für die Menschen am Kreuz. Und was ist, was haben die Menschen für ihn übrig? Hass und Spott. Die Botschaft vom Kreuz ist ein Spiegel für uns, für unser Herz, für unser Wesen. Aber Gott sei Dank ist sie nicht nur ein Spiegel, ist sie nicht nur die absolute Zuspitzung für unseren Hass gegen Gott, sondern sie ist das größte Werk der Liebe Gottes für uns. Wir können beides im Kreuz sehen. Christus hat Hass und Spott, Erniedrigung und Folter ertragen, weil er unsere Schuld auf sich nahm. Und damit trug er nicht nur unseren Hass, sondern zur gleichen Zeit den Zorn Gottes. Von der einen Seite der Hass der Menschen und von der anderen Seite der Zorn Gottes über diesen Hass. Und wir können nicht nachvollziehen, was Christus dort erlitten hat. Wir können nicht nachvollziehen, was heißt, wenn Christus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die körperlichen Leiden, die werden immer im Vordergrund gestellt. Oh, seht, wie Christus gelitten hat, aber wisst ihr was? Diese körperlichen Leiden angesichts dieser eigentlichen Qualen waren das geringste Problem für Jesus. Und dennoch bleibt für viele das Wort vom Kreuz ein Anstoß oder einfach eine Dummheit, einfach ein Hirngespinst. Möge es für jeden von uns die wichtigste und frohmachendste Botschaft der ganzen Welt und aller Zeiten und deines ganzen Lebens sein, dass Christus für dich am Kreuz gestorben ist. Paulus schreibt an die Korinther, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung, für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Dieser schwache, hilflose Christus am Kreuz, er stellt alle unsere Kraft, alle unsere Weisheit in den Schatten. Dieser schwache Christus am Kreuz, er besiegt dort durch seinen Tod Sünde, Tod und Teufel und er schenkt uns ewiges Leben. Amen. Wir wollen jetzt zusammen...